Jetzt wollen wir beten. Herr, dir sei Lob und Dank für deine großen Taten. Du bist ein mächtiger Herr. Und so am Abend des Tages rechnen wir oft gar nicht mit deiner Größe und mit deiner Macht. Wir sehen nur uns, dabei bist du doch der Herr und König. Und unser Leben ruht nur in deiner Hand. Was wir sind, sind wir nur durch deine Gnade. Was wir wirken, können wir nur durch dein unverdientes Schenken. Und so wollen wir ganz anders mit dir rechnen, auf dich schauen, auf dich hören. Gib doch, dass heute Abend wir wieder ruhen können bei dir. Amen. Zweiten Chronik 20. Ich habe heute Abend eigentlich jetzt gar nicht vor, dass wir das alles lesen. Ich habe gedacht, vielleicht erzähle ich heute Abend mehr, als dass wir miteinander lesen. Ich habe mir überlegt, wie das am besten werden kann und für Sie, dass das nicht langweilig wird. Gerade dann, wenn wir auch sagen, wir erleben so viel mit dem lebendigen Gott, dann wollen wir ja an diesen Geschichten der Königsbücher eigentlich nur erleben, wie der Mensch, wir Menschen, untreu sind und Gottes Güte uns bis zum Schluss die Umkehr anbietet. Das ist ganz, ganz unwichtig, was da oben steht. Nicht, dass Sie meinen, Sie müssten jetzt einen Geschichtsunterricht heute mit uns machen, sondern ich lasse das die ganze Zeit über nur an der Tafel, damit Sie sehen, es ist ein bisschen verwirrend. Das Gleiche ist in Ihren Bibeln hinten eingedruckt, bloß ohne diese schönen Männlein. Die habe ich gemalt, die kommen dann zur surrealistischen Kunst. Aber die Namen der Könige und noch sogar die Jahreszahlen sind hinten in Ihrer Zeittafel drin. Aber die brauchen Sie ja nicht. Ich will ja nur Ihnen helfen, dass Sie die Sachen nicht verwechseln. Und zwar haben wir, vielleicht kann man es noch ein bisschen schärfer, Beate, an dem oberen Knopf noch ein bisschen, dann ist es leichter schärfer. Nach der einen Seite, der anderen Seite wird es noch schärfer. Jawohl. Und zwar, wir haben links die Könige von Juda und rechts die Könige von Israel. Und da sehen Sie schon unten das, was ganz Tückisches passiert ist. Da heißen zwei Könige genauso in Juda wie in Israel. Und sie lebten auch noch zur gleichen Zeit. Das macht die Lektüre der Bibel wirklich fast unverständlich. Und da achten Sie gar nicht drauf. Da ist Ahasja der König von Juda und Joram der König von Israel. Dabei war sein Vater wieder der König Joram von Juda und sein Sohn, sein Bruder wieder der König Ahasja von Israel. Also das ist so typisch, nur darum habe ich es Ihnen mal angemalt. Das müssen Sie ja nicht wissen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Denn das ist ja ganz unwichtig, sondern es geht uns ja bloß mal darum, dass man es auseinanderhalten kann und weiß, aha, das sind verschiedene Ströme. Aber eins wissen Sie, wir hatten den König Josaphat, den zweiten in Juda. Und der hat den Vater Asa gehabt, der war eigentlich schon ein sehr treuer Diener Gottes. Er hat in Israel den Götzendienst abgeschafft und hat die Höhenheiligtümer verbannt. Das hatten wir ja gelesen, das können Sie in den Chronikbüchern und in den Königsbüchern verfolgen. Beide haben das, nur das eine Buch hat diesmal ausführlich und hat anderes Mal ausführlich. Weil sie beides verschieden darstellen wollen. Sie können sich ja als Faustregel machen, die Königsbücher, die haben zum Beispiel die Elia- und Elisa-Geschichten ausführlich, die wir ja gar nicht behandelt haben. Elia und Elisa, wo haben die denn gewirkt? Im Norden, in Israel, unter dem König Ahab und seiner gottlosen Isabel. Die haben wir rechts. Ahab verheiratet, das sind zwei Ehering, mit der Isabel. Nicht? Dann können Sie so aussehen, Josaphat war gleichzeitig zu der Zeit, als Ahab und Isabel herrschten. Nur war der Josaphat König in Jerusalem und Ahab und Isabel waren in Samaria. Es ist ganz einfach. Der Vater war Umri, ein Mann, der durch eine Revolution in die Macht kam. Der erste einer neuen Dynastie. Da gab es ja, das haben wir doch auch miteinander schon gehabt, der Simri hat eine Revolution gemacht, der Umri war dann der Glückliche, der sich auf den Thron geschwungen hat. Und der Umri hat eine Friedensherrschaft im Norden eingeleitet, im dieser König Asa in Jerusalem auf der linken Seite, das war der, von dem wir da sagten, dass er in seiner Krankheit die Ärzte suchte und nicht Gott. Jetzt verstehen Sie es vielleicht nach dem kurzen Bericht von Bruder Schleicher. Wir können nicht sagen, dass die Krankheiten Zeichen sind von irgendwelcher Missetat. Aber wir können so sagen, dass Gott uns in der Krankheit besonders begegnen will. Und wenn wir solche Gnadenzeiten nicht ergreifen, sind wir die Gestraften. So ist dort erzählt bei Asa. Gut, jetzt sind wir dort bei Josaphat und bei Ahab. Und ich habe gesagt, die beiden haben sich verschwägert. Jetzt, wie haben sie verschwägert? Indem sie ihre Kinder miteinander verheiratet haben. Das heißt, der Joram, Sohn des Josaphat, hat eine Tochter von Ahab und Isebel geheiratet, nämlich die Athalia. Die spielt nachher noch eine unglückselige Rolle in der Geschichte Israels, wollen wir heute mal sehen, ob ich das Ihnen noch erzählen kann. Joram und Athalia sind verheiratet und die Athalia hat noch zwei Brüder, nämlich den Ahasja und den Joram, die beide Könige auch in Samaria waren, nacheinander. Wie lang, das müssen Sie ja nicht wissen, außer die, die jetzt von Ihnen noch eine Doktorarbeit schreiben wollen, die sollten es dann wissen. Ich erzähle Ihnen heute noch einiges von diesen Kindern von Josaphat und von den Kindern von Ahab und Isebel, weil das uns einfach interessiert. Aber jetzt so im Genauen, können Sie es für sich nochmal nachlesen. Uns interessiert ja vielmehr das Handeln Gottes in der Geschichte von Menschen, die oft gegen Gott sündigen oder die sich von Gott gar nichts sagen lassen, die eigenmächtig ihren Weg gehen. Wenn Sie wissen wollen, wo wir anfangen, dann wäre es 2. Chronik 20, Vers 31. Aber Sie müssen sich jetzt gleich wehren, wenn es für Sie zu unverständlich wird. Ich habe mit ein paar gesprochen, die haben gesagt, ja, manchmal sei es ein bisschen ermüdend, wenn man so lange Texte liest. Deshalb erzähle ich es heute nur und Sie können mit Ihrem Blick einfach über den Bibelabschnitt rübergehen oder Sie hören einfach nur zu und ich sage Ihnen immer wieder eine besondere Stelle, die herausgegriffen gehört. 2. Chronik 20, Vers 31. Zuvor gegangen war ja die Geschichte, wie diese Ammoniter, Meoniter Jerusalem bedrohen. Sie erinnern sich noch. Die Heere waren von Engedi hochgezogen. Jetzt habe ich zu Hause ein kostbares Werk genommen, ein ganz kompliziertes Buch über die biblische Geografie und habe was rausgebracht. Mein Herz hüpfte. Die mit mir die letzten zwei Reisen in Israel dabei waren, wo wir Engedi erwandert haben. Sieh mal, Engedi hinten rein, wo die Höhlen vom David sind, wo der sich versteckt hat, wo dieses Schilfrohr war, wer dabei war, wo da die Brandgefahr war in der Schlucht drin. Und da ging rechts ein Pass hoch, ein Weg. Ich habe damals noch zu unserem Führer gesagt, den wollte ich mal laufen. Da hat er gesagt, das ist nichts für Schwindler. Da geht so Steilabhänge runter. Da geht man oben die Höhe rüber. Das ist die Straße nach Zitz. Das ist die Straße nach Zitz, die dort erwähnt ist, genau. Der Pass ging also wahrscheinlich, Sie kennen doch die Karte vom Toten Meer, da ist in der Mitte auf der jordanischen Seite so ein Vorsprung. Da stand in meiner biblischen Geografie drin, dass wahrscheinlich in der damaligen Zeit der Spiegel vom Toten Meer so abgesunken war, dass man dort in der Mitte hindurchgehen konnte. Und der Übergang von Moab nach Jerusalem ging dann über Engedi, über die Schlucht, dann über die Berge hoch. Damals, wie wir drin waren, da hieß immer, hinten kommen die Essener-Steige, also in die 400-500 Meter hoch, in den Felswänden geht man dann hoch und kommt oben bei Tekoa raus. Und da heißt die Wüste von Tekoa, das immer nach die Wüste, die bei dem Dorf liegt. Also dann kann man es genau auf seiner Karte rekonstruieren, wo damals der Angriff erfolgt ist. Uns hat es ja nur interessiert, wie der Josaphat in dieser Bedrohungsstunde sein Vertrauen in Gott setzt, im Tempel steht und der Jehaziel mit dem Geist Gottes dem Volk sagt, tretet nur hin. Steht und seht zu, welches Heil der Herr an euch tun wird. Und dann rüsten sie sich zur Prozession und ziehen aus. Das steht im Kapitel 20, dieses unvergleichliche Wunder, das damals in der Bewahrung Jerusalems geschehen ist. Und die Feinde haben sich selber, und jetzt versteht man es, in diesem tückischen Gebiet selber ermordet. In meinem Treppenhaus hängt so ein schönes Poster von meinem Dia, wo so ein Felstor ist. Genau dort in diesen zerklüfteten Landschaften sind die Heere der Feinde gegeneinander gekommen, weil sie sich im Dunkeln nicht erkannt haben. Das hat Gott gefügt. Jetzt wird hier erzählt, wie Josaphat dem Herrn diente mit allem, was er tat. Nur hat er nicht alle Opferhöhen entfernt. War es Ungeschicklichkeit, hat er nicht den Mut gehabt, fürchtete er den Widerstand des Volkes, offenbar geht es nie konsequent genug mit der Heiligung. So wird hier im zweiten Chronikbuch erzählt. Er hat noch einen Vertrag gemacht, Vers 35 kommt das, mit Ahasja, dem König von Israel. Jetzt haben wir ihn hier. Mit dem hat er einen Vertrag gemacht. Ja, das waren ja Verschwägerte. Er hat einen Vertrag gemacht und hat gesagt, wir wollen den Seehandel von Ezezon Geber wieder ausbauen. So steht es hier. Schiffe bauen, die nach Tarsis fahren. Tarsis gab es Gold. Der will noch wirtschaftliche Beziehungen verbessern. Was ist Ezezon Geber? Das ist Elat. Und es wird erzählt, wie in dieser Stunde Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, zum König Josaphat kommt und sagt, wie kannst du mit einem gottlosen König einen Vertrag machen? Meinst du denn, da würde der Segen Gottes drauf liegen? Du hast einen Vertrag ohne den Herrn gemacht. Das soll uns heute Abend einfach wieder ganz stark auf die Seele fallen. Gott will nicht, dass wir Lebensentscheidungen fällen, die nicht mit Gott abgesprochen sind, die nicht sein ausdrückliches Ja haben. Der Josaphat hat so ein wunderbares Führen und Leiten Gottes erlebt. Bewahrung und Wunder. Und er fällt offenbar rein, nur nach seinem Sachverstand und nach seinem wirtschaftlichen Überlegen, fällt er nun die Entscheidung, wir bauen den Hafen von Elat wieder aus, wir machen eine große Flotte und dann machen wir Geld. Und Gott sagt, das wird dir nicht gelingen. Und die Schiffe, die kostbaren, teuren Schiffe, die gebaut waren, zerschellten, heißt dann am Ende, und sie konnten nicht nach Tarsis fahren. Die gleiche Sache ist auch im Königsbuch erzählt, wir brauchen es jetzt dort nicht aufschlagen. Aber das interessiert uns, dass ja schon einmal der König Josaphat gewarnt war. Im Kapitel 19 vom Chronikbuch steht da, dass Gott einen Seher schickt, den Jehu, den Sohn Hananis. Kapitel 19, Vers 2 und sprach, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen, darum kommt über dich der Zorn Gottes. Ob uns das heute Abend auch vielleicht gerade zu einer großen Hilfe werden kann. Diese eigentlich erschreckenden Gerichte Gottes, selbst im Leben eines solchen frommen Gotteskindes, wie es der Josaphat war. Aber wir dürfen die klaren Worte Gottes nicht unterschlagen. Er will nicht, dass wir Entscheidungen fällen, die vor Gott nicht bestehen können. Josaphat hatte trotzdem eine wunderbare Regierungszeit. Und Gott in seiner Güte hat diesen König Josaphat beschenkt. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Das hatte ja Gott schon einmal beim Eli gesagt, mit den gottlosen Söhnen Hophni und Phinehas. Und das ist mir auch immer wichtig, dass Gott Liebe beantwortet und sagt, wenn du dich mir gibst, dann wirst du in deinem Leben erfahren, wie ich dich wieder segne. Wenn wir in den Geboten Gottes bleiben, kann Gott uns besonders segnen. Das Königreich zur Zeit Josaphats in Juda hatte eine sehr große Ausdehnung. Ich habe jetzt keine Karte dabei, aber vielleicht können Sie sich die Karte Israels etwas vorstellen. Sie brauchen sie jetzt nicht aufschlagen, aber dass Sie es im Kopf vorstellen. Es gehörte noch Edom dazu. Wo liegt Edom? Das sind die Berge südlich vom Toten Meer, jenseits des Jordangrabens. Edom. Auf der Höhe des Toten Meeres sind es die Berge von Moab. Edom gehört dazu. Und wir werden später lesen bei den Kindern von Josaphat, dass Edom sich losgerissen hat. Wir können es nicht mehr genau rekonstruieren, warum die Schiffe zerschellt sind. Es könnte sein, dass es schon am Ende der Regierungszeit bei Josaphat so war, dass die Edomiter Aufstände gemacht haben und die Schiffe in die Luft gesprengt haben mit irgendwelchen Mitteln. Edom hat sich losgerissen. Jetzt war der Weg nach Süden, nach Akaba war zu, nach Elat. Sie konnten gar nicht mehr hin und damit war Juda noch viel mehr zerstört. Über diesem Juda hängt ja immer noch die Erwählung Gottes und das ist ein Segen. Gott ist mit uns. hat Israel das, Juda das ergriffen. Josef hat, merkst du nicht, dass alle politische Taktik gar nichts nützt? Du lebst nur vom Segen Gottes. Und das war mir auch in der Vorbereitung wieder wichtig. Alles, was wir bauen, hat auch keinen Wert, wenn es uns Gott nicht schenkt. Und nur, was wir mit ihm machen können, hat Bedeutung. Und das kann man so in diesen Königsbüchern lernen. Es ist so unnütz, wenn man meint, man könne groß planen und der Herr gibt keinen Segen dazu. Nun, Kapitel 21 kommt Jorams gottlose Regierung, bei mir so überschrieben. Wird noch einmal erzählt, wie er begraben wird, Josaphat. Das Josaphats Grab im Kidron-Tal ist ja nicht das Original Josaphats Grab. Leider nicht, wir wissen nicht, wo er begraben ist. Joram hatte Brüder, eine ganze Reihe von Brüdern, die werden hier mit Namen genannt, die können Sie auch wieder vergessen. Aber das Königreich hat Joram bekommen. Also der Vater Josef hatte gesagt, die einen, die entlohnt er mit sehr viel Geld und Gütern, wahrscheinlich auch Landbesitz, und er gibt dem Joram das Königreich. Er hat versucht, sicher sehr gerecht zu sein. Das ist ja für gläubige Eltern nicht ganz leicht. Wie soll man das regeln, wenn man so ein Erbe zu verteilen hat? Wissen Sie, was der Joram gemacht hat, für das, dass er den größten Brocken bekam? Er hat ja das Königreich bekommen, die anderen haben nur geldliche Entlohnungen bekommen. Er hat seine Brüder aufs Erste umgebracht. Im Hause eines gesegneten Josaphat. Dass der Teufel dort wirkt, wo gerade noch das herrliche Wunder passiert hat, Bewahrung in Jerusalem. Das steht da in Kapitel 21. Er schlug alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch einige Oberen. Ohne Grund, reine Machtgier. Sie können es nicht vererben, das ist schwer. Wenn Gott unsere Kinder zum Glauben führt, ist es sein Wunder. Und das kann man nie mit irgendwelchen Dingen erreichen, auch nicht mit Druck und mit Gewalt. Es ist ganz schlimm, wenn christliche Eltern meinen, sie können bei ihren Kindern was erzwingen. Das kann man allem wenigsten. Ich meine ja, schon ab 14 Jahren kann man ihnen gar nichts mehr sagen. Sicher, man redet ja noch miteinander, aber man muss ganz arg vorsichtig sein. Gott muss in den Herzen etwas bewegen. Kann nicht sagen, dass es ein Fehler von dem Josaphat war. Und der König Joram macht das, steht da, wandelte im Wege der Könige Israels. Den hat seine Frau im Wickel gehabt. Eine Isabel-Tochter, die Atalia. Jetzt haben wir's. Nicht immer die Frauen. Keineswegs. Aber das Schlimme ist, dass böse Menschen einen so leicht rumreißen können. Diese Isabel-Tochter brachte ein Erbe mit, da haben wir sie doch, die Atalia mit dem Joram, da sind wir jetzt, wo die zwei Ringe sind. Die beiden waren das, die in Kapitel 21 beschrieben sind. Und darum hilft uns der Plan doch ein bisschen. Denn Ahabs Tochter war seine Frau und er tat, was dem Herrn missfiel. Aber der Herr wollte das Haus David nicht verderben, um des Bundes willen, den er mit David geschlossen hatte, wie er zu ihm zugesagt hatte, ihm eine Leuchte zu geben und seinen Söhnen immer da. Dass immer noch der Schutz über Juda liegt, ist doch nur die Verheißung Gottes, so wie sie es heute über Israel und über Jerusalem noch erleben können. Die Zusagen, die einst dem Abraham gegolten haben, fallen nicht hin. Die Treue der göttlichen Verheißungen ist spürbar nachzulesen. Und genau in diesem Zeitpunkt kommt der Abfall der Edomiter, von denen ich Ihnen schon gesagt habe. Der Joram ist ein stolzer König, der sagt, die werde ich noch einmal zur Ressort bringen, so wie der Gorbatschow mit den Litauern macht. Sagt, da lasse ich mal meine Fallschirmjäger los und dann werden wir mal sehen. Und er kommt auch zum Sieg, aber nicht lange. Und die Edomiter blieben abtrünnig bis auf diesen Tag. Das heißt endgültig. Zur Zeit fiel Libna ab. Libna ist im Westen eine Stadt zum Philisterland. Beim Josaphat wurde noch geschrieben, die Edomiter und die Philister brachten große Geschenke. Die brachten keine Geburtstagsgeschenke, sondern das hieß, die zahlten Tribut. Die haben das damalige übliche gezahlt pro Jahr an Abgaben, was an den Herrscher zu zahlen war. Und jetzt beim Joram zerfällt die Herrschaft. Und wieder, ohne Gott ist alles leer, ohne Gott läuft es nichts mehr. Denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. So steht's da. Und das ist eine Behauptung der Bibel, dass wir auch im Äußeren keinen Segen haben können, wenn wir die Ordnungen Gottes mit Füßen treten, wenn wir ihn nicht lieben über alles. Elia hat ihm noch einen Brief geschrieben und hat ihm gesagt, wie kannst du als ein Sohn von Josaphat so gottlos wandeln und alles übertreten, was Gott dir geboten hat? Und wie hast du deine Brüder erschlagen und sagt, Gott wird dir eine Krankheit schicken, an der wirst du zugrunde gehen. Krankheit kann auch Menschen noch einmal zur Buße rufen. Das Schlimme war, dass dieser Joram diesen Bußruf Gottes nicht hört. Die Krankheit war nicht zu heilen, eine Krankheit in seinen Eingeweiden. Und 2 Jahre lang kam es und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und das Erschütternde war, man machte keinen Brand ihm zu Ehren, da weiß ich gar nicht, was das für ein israelischer Brauch war damals. Das Allererschütterndste, was im letzten Vers des 21. Kapitels entsteht, sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige Judas. Sie hatten offenbar auch nicht diese Regierungszeit als sehr glücklich empfunden. Es muss eine sehr notvolle Beerdigung gewesen sein. Und das Volk nimmt Abstand, erschütternd, wie das plötzlich sich wendet. Nach ihm kommt Ahasja in Juda an das Königtum, ich mache das kurz, und da heißt es, dieser Ahasja war fremdgesteuert durch seine Mami, Athalia. Der Ahasja war ein Enkel des Ahab, nur in Juda, in Jerusalem. Und seine Mutter hielt ihn an, gottlos zu sein. Das gibt's auch. Seine Mutter hielt ihn an, gottlos zu sein. Und das in Jerusalem auf dem Throne Davids. Und er tat, was dem Herrn missfiel, heißt im Kapitel 22, wie das Haus Ahab. Denn sie waren seines Vaters, seine Ratgeber nach seines Vaters Tod. Wir haben jetzt auf einmal keinen Krieg mehr zwischen Juda und Israel. Es ist Frieden. Die haben ja einen Vertrag miteinander geschlossen. Aber das Schlimme war, die Gottlosigkeit hat das Heft in der Hand. Und jetzt muss ich Ihnen die Geschichte erzählen, wie dieser Ahasja ums Leben kommt. Heute Abend haben wir einfach ein Stück Geschichte, aber es tut auch mal gut, das zu sehen. Und da müssen Sie Königsbücher aufschlagen. Das ist ausführlicher beschrieben. Das ist hier nur ganz kurz in den letzten Versen vom Kapitel 22. Wir wollen aber die ausführliche Lektüre haben und schlagen auf 2. Könige 9. Sie brauchen sich gar nicht verwirren lassen, da sehen Sie, dass im Kapitel 2. Könige 8 von Joram und Ahasja geschrieben ist, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe. Da haben Sie es nochmal, wie die Edomiter abfallen und so weiter und ihr Königreich gründen. Kapitel 9 ist eine Erzählung, die in den Chronikbüchern ganz kurz behandelt ist. Und zwar gehört die in die große Elia-Geschichte rein. Ich habe ja die Elia-Geschichte ausgeklammert. Aber jetzt möchte ich Ihnen etwas in Erinnerung rufen, was Sie schon einmal gehört haben. Elia trat ja auf, als Ahab gewirkt hat. Elia ist jetzt schon tot in dieser Zeit. Aber Elia hat doch damals das Volk Israel auf den Karmel versammelt. Ist der Herrgott oder nicht? Mit den Baalspriestern die Auseinandersetzung gemacht. Das große Feuer. Und das Feuer vom Himmel fiel runter. Und dann ist er vor dem Ahab hergerannt nach Samaria und hat gesagt, der Herr ist Gott, gebt unserem Gott die Ehre. Und der Ahab hat sich ja nicht bekehrt auf dieses mächtige Zeichen hin. Und der Elia hat damals eine schwere Depression erlitten. Er hat sich ja in die Wüste gelegt unter einem Wacholderbusch und hat gesagt, Herr, ich will sterben. Dann kam ein Engel und hat gesagt, iss und trink und hat einen Krug hingestellt. Und dann lief er Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb. Und dort kam das sanfte, stille Sausen. Und dort hat Gott ihm gesagt, 3 Dinge werden passieren. Du wirst einen Nachfolger dir rufen und der wird dein Werk weiterführen. Der heißt Elisa. Achte mal drauf, unter den Prophetenschülern ist einer. Das hat er damals im Horeb gehört. Zweitens. Du wirst einen Hasael salben. Geh zu einem Hasael in Syrien. Der wird die Geschicke weiter bestimmen. Das ist mein Plan. Und drittens wirst du auf einen Offizier stoßen.
Zudem schicke einen deiner jungen Leute und salbe ihn. Der wird mit der gottlosen Herrschaft und mit der Sünde von Ahab aufräumen. Es läuft die ganze Geschichte von Elia ab und der kommt gar nicht, der Jehu. Da steht er ja, Jehu ist schon genannt am Horeb. Erst 2. Könige 9 kommt der Jehu. Bibelkenner wissen, 1. Könige 19 war das Geschehen im Horeb. So lange schlummert das. Gott kann seine Pläne oft im Stillen liegen lassen. Und jetzt haben wir 2. Könige 9, die Geschichte. Elisa rief einen Prophetenschüler. Die hatten ja damals solche Prophetenschulen. Welchen Sinn hatten denn die? Weil der Ahab ja den ganzen Gottesdienst vernichtet hat, die ganze Mose-Lehre, sondern seinen Baalskult eingeführt hat, haben die Propheten die wahre Gemeinde Jesu gesammelt. Liebe Schwestern und Brüder, das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. In der Zeit, wo die biblische und die christliche Lehre verdreht wird und auch falsch gepredigt wird, dann wollen wir uns sammeln in kleinen Gruppen und treu beim Wort bleiben. Es war immer so, dass die Gemeinde Jesu in den kleinen Kreisen überlebt hat. So werden wir auch durch die letztbetrübte Zeit, durch die Zeit des Antichristen durchkommen. Das haben die uns damals gelehrt mit den Prophetenschulen. Das ist ein wunderbares Modell. Bibelschulen, biblische Gemeinde gegründet.